www.dasgehirn.info.
Wenn Sie wählen müssten, was wäre Ihnen wichtiger, Ihre Fähigkeit zu sehen oder Ihr Gehör? Die meisten würden wohl spontan lieber das Augenlicht behalten und taub sein als umgekehrt. Aber ist das eine gute Entscheidung? Die Schriftstellerin Helen Keller hat gesagt, nicht sehen können trennt den Menschen von den Dingen. Nicht hören können trennt den Menschen vom Menschen. Aber unser Gehör lässt uns nicht nur Sprache samt Zwischentönen verstehen, es taugt auch dazu, Gefahren zu lokalisieren oder uns von Musik anrühren zu lassen. Dass es all dies kann, beruht, technisch bzw. biologisch gesehen, auf einer beachtlichen Leistungsfähigkeit. Und genau darum soll es im Folgenden gehen. Die erstaunlichen Fähigkeiten unseres Gehörs. Ausgelegt ist dieser Podcast übrigens darauf, mit Kopfhörern und ohne störende Hintergrundgeräusche gehört zu werden. Nun zum Thema. Was alles kann unser Gehör? Da wäre zunächst einmal der Dynamikumfang, also der Bereich von ganz leise bis ganz laut, den unser Gehör abdeckt. Üblich ist für Lautstärke ja die Einheit Dezibel. Um dafür ein Gespür zu bekommen, hier mal ein Ton, dessen Lautstärke mehrmals sich um jeweils 10 Dezibel erhöht. Definiert ist diese Einheit so, dass die Hörschwelle eines normal hörenden Menschen bei 0 Dezibel liegt. Eine leise Unterhaltung hat dann etwa 40 Dezibel, eine vielbefahrene Straße 80 Dezibel, ein Rockkonzert um die 120 Dezibel. Und dann ist die Schmerzschwelle auch nicht mehr weit. Schaut man, was physikalisch hinter diesen unspektakulär klingenden Dezibelwerten steckt, ist das gewaltig. Schall, das sind ja sehr schnelle Luftdruckschwankungen. Misst man nun diese Druckschwankungen, so sind bei der Schmerzschwelle die Druckschwankungen mehr als 1 Million Mal stärker als an der Hörschwelle. Erstaunlich ist dabei besonders, wie empfindlich unser Gehör für leise Töne und Geräusche ist. An der Hörschwelle, also bei 0 Dezibel, liegt der Schalldruck bei einem 10 Milliardstel des Atmosphärendrucks. Die Luftmoleküle bringen dabei das Trommelfell gerade mal um einen 100 Millionstel Millimeter aus der Ruhelage. Das ist weniger als der Durchmesser der beteiligten Luftmoleküle. Damit solch ein schwaches Signal auch wahrnehmbar wird, hat sich die Natur ganz schön viel einfallen lassen. So verstärkt etwa die raffinierte Anordnung der Gehörknöchelchen im Mittelohr per Hebelwirkung den Druck. Und in der Cochlea, also der Innenohrschnecke, gibt es ganz spezielle Motorproteine. Die stellen nochmal einen aktiven Verstärker für die entstehenden Schwingungen dar. So können die Auslenkungen schließlich von den empfindlichen Haarzellen wahrgenommen oder genauer gesagt in elektrische Impulse übersetzt werden. Und nur wenn das geschieht, kann schließlich ein Signal im Gehirn und damit das Geräusch in unserem Bewusstsein ankommen. Die Hörschwelle von 0 Dezibel liegt dabei übrigens nicht nur einfach sehr niedrig. Sie liegt so niedrig wie überhaupt nur möglich. Denn wenn wir noch feinere Druckschwankungen wahrnehmen könnten, so würden wir schon die zufällige thermische Bewegung von normal temperierter Luft als ständiges Rauschen hören. Das klänge dann ungefähr so und wäre als ständiges Hintergrundgeräusch nicht nur ganz schön nervig. Es würde auch, egal wie empfindlich unsere Ohren wären, ziemlich zuverlässig verhindern, dass wir andere Geräusche unter 0 Dezibel wahrnehmen könnten. Eine zweite Grundgröße neben dem Dynamikumfang ist der Frequenzumfang. Ein normales Gehör kann Töne von etwa 20 Hertz an wahrnehmen, das sind 20 Schwingungen pro Sekunde, und es reicht bis, das kommt drauf an. 10.000 Hertz sind mit einem normal funktionierenden Gehör auf jeden Fall noch drin. In jungen Jahren aber sogar das Doppelte, nämlich 18.000 bis 20.000 Hertz. Dazwischen kann das Gehör ungefähr 1.400 verschiedene Tonhöhen unterscheiden. Oft sind schon Unterschiede von wenigen Hertz hörbar. Passen Sie genau auf. Das war der Kammerton A, 440 Hertz, gefolgt von einem um nur 3 Hertz höheren Ton. Mit der unteren Grenze von 20 Hertz hat es wieder eine interessante Bewandtnis. Denn was passiert eigentlich, wenn weniger als 20 Wellenberge pro Sekunde bei uns ankommen? Sagen wir mal 5. Das hört sich dann etwas so an. Das ist also kein zusammenhängender Ton mehr, sondern wir nehmen separate Impulse wahr. Ebenso verhält es sich bei 10 Wellenbergen pro Sekunde, also bei 10 Hertz. Was passiert hier? Wir nehmen einzelne Wellenberge, die im Zehntelsekundentakt auf unser Trommelfell einprasseln, auch einzeln wahr, quasi als separate Informationen. Anders dagegen bei 30 Hertz. Da ist nicht nur ein noch schnelleres Geknattere zu hören, sondern auch ein tiefes Brummen. Passen Sie nochmal genau auf. Zwischen 10 und 30, also etwa bei 20 Hertz, gibt es einen Übergang. Kommen Luftdruckschwankungen mit geringerer Frequenz an unser Ohr, hören wir einzelne Schallereignisse. Liegt die Frequenz der ansonsten gleichen Druckschwankungen aber höher als 20 Hertz, entsteht in unserer Wahrnehmung ein zusammenhängender, tiefer Ton. Man könnte auch sagen, dass der Frequenzumfang unseres Gehörs bei 20 Hertz eine untere Grenze hat, hängt direkt damit zusammen, dass wir Schallereignisse, die im Zehntelsekundentakt aufeinander folgen, tatsächlich als einzelne Geräusche oder Töne wahrnehmen können. Die Frequenzschwelle ist sozusagen die Kehrseite des zeitlichen Auflösungsvermögens. Unsere gesprochene Sprache beruht nun aber darauf, dass wir einzelne Buchstaben und Silben ungefähr im Zehntel- oder Fünftelsekundentakt aneinanderreihen. Das ist das Tempo, das unsere motorischen Sprechwerkzeuge hergeben. Macht man eine strikte Frequenzanalyse eines gesprochenen Satzes, sind deshalb auch Frequenzanteile im Bereich von 5 bis 10 Hertz vertreten. Wie gut, dass wir da keinen ultratiefen Ton hören, sondern zeitlich aufeinanderfolgende, separate Informationen. Wie gut also, dass die Hörschwelle nicht tiefer als etwa 20 Hertz liegt. Kommen wir nun von den Feinheiten der Informationsübertragung zu einer wahrhaft überlebenswichtigen Fähigkeit. Wenn der Säbelzahntiger hinter unseren Vorfahren her war, oder auch wenn wir heute im Straßenverkehr unterwegs sind, ist es von zentraler Bedeutung, die Gefahren nicht nur wahrzunehmen, sondern auch richtig zu orten. Wenn Sie Stereo hören, merken Sie jetzt, dass sich meine Stimme von links nach rechts bewegt. Auch wenn das zunächst vielleicht banal wirkt, dahinter stecken wieder erstaunliche Fähigkeiten unseres Gehörs. Versuche haben gezeigt, dass Menschen in der horizontalen Ebene, also parallel zum Boden, die Quelle eines Geräuschs auf etwa 3 Grad genau orten können. Wie ist das möglich? Nun, wie man sich vermutlich denkt, nutzt das Gehör Lautstärkeunterschiede zwischen links und rechts. Haben Sie den Unterschied gehört? Zunächst war der Ton links, dann der rechts minimal lauter, jeweils nur um 2 Dezibel. Hinzu kommt aber ein zweites: zeitliche Verzögerungen. Knapp eine Tausendstel Sekunde dauert es, bis Schall in Luft die Strecke vom einen zum anderen Ohr zurückgelegt hat. Dazu das nächste Hörbeispiel. Der Ton kam einmal von links, einmal von rechts, nicht wahr? Tatsächlich waren jetzt beide Kanäle exakt gleich laut, nur jeweils um 0,0006 Sekunden verschoben. Das ist in diesem Fall etwa eine Viertelschwingungsperiode des Tons. Bei dieser Laufzeitanalyse zieht das Gehör aber nicht nur Anfangs- und Endzeitpunkt eines Tons zu Rate, sondern die sogenannte Phasenverschiebung. Das heißt, jeder Wellenberg und jedes Wellental kommt bei einem Ohr etwas später an als beim anderen. Und hier der Hörbeweis. Auch hier waren die Lautstärkepegel wieder gleich. Linker und rechter Kanal setzten zudem gleichzeitig ein. Und doch, der Ton schien von links nach rechts zu wandern. Der Grund ist eine Trickserei bei der Erzeugung des Tons. Sie hat dafür gesorgt, dass die Wellenberge anfangs am linken Ohr, später dagegen am rechten Ohr zuerst eintrafen. Und weil es so verblüffend ist, einfach nochmal. Unser Gehör unterscheidet aber nicht nur links und rechts. Vielleicht haben Sie nun den Eindruck, dass ich noch woanders stehe, nämlich hinter Ihnen. Und im realen Leben können wir sogar einschätzen, ob ein Geräusch von oben oder von unten kommt, wie fern oder wie nah die Quelle ist. Und das alles funktioniert sogar mit gewissen Einschränkungen mit einem einzigen Ohr. Untersucht man diese Phänomene näher, wird deutlich, dass unser Gehirn unterbewusst wirklich jedes Indiz verarbeitet, das die Physik für uns überhaupt bereitstellt. Dazu gehören, neben dem bereits Gesagten, vor allem noch Unterschiede in der Klangfarbe. Denn die Form unseres Kopfes und speziell unserer Ohrmuscheln führen dazu, dass bei Geräuschen von hinten oder von oben manche Frequenzen stärker gedämpft werden als andere. Und bei schräg einfallenden Geräuschen kommt an beiden Ohren zudem noch jeweils ein etwas unterschiedlicher Frequenzgang an. Diese feinen Differenzen verarbeitet unser zentrales auditorisches System zu einer meistens zutreffenden Richtungswahrnehmung. Unsere Simulationsmöglichkeiten per Kopfhörer sind hier leider am Ende. Aber für irgendwas müssen ja auch die Surround-Sound-Anlagen im Kino oder im Heimkino gut sein. Da gibt es schließlich immer mehr Kanäle und immer mehr im Raum verteilte Lautsprecher mit dem Ziel, irgendwann die wirklich perfekte räumlich-klangliche Illusion hinzubekommen. Wie groß dieser Aufwand ist und wie schwer also diese Illusion zu erzeugen ist, das ist letztlich nur ein weiterer Beleg für die erstaunlichen Fähigkeiten unseres Gehörs. Das war ein Podcast von Ulrich Pontes für
dasgehirn.info.